Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 85. Wir sind immer noch im vierten Semester, immer noch in der Gemeinwesenarbeit und im Netzwerkmanagement und heute geht es um soziale Netzwerkarbeit. Und das wird ein bisschen länger heute nach den ersten beiden kurzen Folgen, aus denen wir jetzt wissen, was Netzwerke eigentlich sind und was die so für Funktionen und Wirkung haben, stellen wir uns jetzt die Frage, okay, was ist jetzt eigentlich unsere Aufgabe als SozialarbeiterInnen, also die soziale Netzwerkarbeit, gucken wir uns genau an. Ich habe mich bei den Ausarbeitungen bezogen auf einmal soziale Netzwerkarbeit von Michael Galuske aus dem Jahr 2013 und auch aus 2013 von Eike Quilling und noch anderen Praxiswissen Netzwerkarbeit, gemeinnützige Netzwerke erfolgreich gestalten. Genau, die Quellen sind ja auch wie immer in der Quellenbeschreibung. Manche dauern ein bisschen, bis ich sie nachreiche, aber prinzipiell sind sie ja da zu finden. Genau, ich habe jetzt auch, also wer im Discord die Zusammenfassung dann sich runterlädt oder lesen will, ich habe das hier tatsächlich nicht kenntlich gemacht, was aus welchem der beiden Werke ist. Das hätte einfach nochmal einen viel höheren Aufwand bedeutet, aber ich denke, damit kommt ihr bestimmt klar. Genau, zur Gliederung. Erstmal geht es um Begriff und Einordnung, dann zweitens Belastung durch Netzwerke, drittens Strategien, viertens Prinzipien der Netzwerkarbeit, fünftens Aufbau von Netzwerkstrukturen, sechstens Techniken und siebtens Erfolgsfaktoren der Netzwerkarbeit. Genau, und dann steigen wir auch direkt ein mit Begriff und Einordnung. Also die Netzwerkarbeit, die soziale Netzwerkarbeit, ist ein Versuch, ein systematisches Unterstützungsinstrument zu entwickeln, das die sozialen Bezüge von Subjekten zum Fokus der sozialarbeiterischen Intervention werden lässt. Also die sozialen Bezüge, ne, die Eingebundenheit in ein Netzwerk, das ist der Fokus dann der Intervention. Und es zielt darauf ab, oder sie zielt darauf ab, entweder nicht hinreichende oder brüchige Netzwerke von KlientInnen oder AdressatInnen zu stabilisieren und auszubauen, beziehungsweise innerhalb der Netzwerke vorhandene Potenziale zu identifizieren und zu nutzen, also die Netzwerke zu stützen sozusagen. Und nochmal eine Definition, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht aus welchem der beiden Werke das ist, aber da stand nochmal ganz konkret drin, soziale Netzwerkarbeit ist ein sozialpädagogisches Handlungsmodell, das aufbauend auf Methoden und Befunden der sozialen Netzwerkforschung durch die Analyse, Nutzung, Gestaltung und Ausweitung des Beziehungsgeflechts der Klienten zu Personen, Gruppen und Institutionen auf eine Optimierung ihrer Unterstützungsnetzwerke und damit auf die Stärkung ihrer Selbsthilfepotenziale abzielt und sich zu diesem Zweck unterschiedlichste Techniken der Analyse von und Einflussnahme auf KlientInnen-Netzwerke bedient. Riesig langer Satz. Also ich denke, in einer Hausarbeit wäre uns das angekreidet worden, hätten wir da so einen Satz geschrieben. Aber gut, so finden wir das in der Fachliteratur. Ja, aber ich denke, das ist alles relativ klar. Die erste Hälfte bezieht sich ja so auf die ersten beiden Folgen, die wir hier hatten. Und ja, jetzt geht es halt wirklich, diese Unterstützungsnetzwerke zu optimieren, heißt es hier. Finde ich immer einen schwierigen Begriff, da schwingt immer sowas Ökonomisches mit. Aber wir verstehen, was damit gemeint ist. Und Stärkung der Selbsthilfepotenziale kann man auch neoliberal framen, aber hatten wir jetzt auch schon öfter mal drüber geredet, würde ich jetzt auch mal so stehen lassen. Genau, und halt die unterschiedlichen Techniken, die gucken wir uns ja dann noch an. Genau, das bedeutet erstmal soziale Netzwerkarbeit. Und dafür ist es erstmal wichtig, jetzt Punkt 2, Belastungen durch Netzwerke auch zu kennen. Also Netzwerke, wir haben uns ja damit beschäftigt, was die so bedeuten, was die für Funktionen erfüllen, was wir da für Benefits von haben. Aber nicht nur das, sondern es entstehen auch Nachteile oder Belastungen. Und das ist ja für die Intervention super wichtig zu berücksichtigen. Und die gehen wir jetzt erstmal durch. So ist die Aufrechterhaltung von sozialen Netzwerken nicht kostenlos. Soziale Kontakte zu initiieren und zu pflegen erfordert individuelle Anstrengung und Mühe. Ich denke, das kennen wir alle, ne, einen FreundInnenkreis zu pflegen. Ich denke mal, viele von denen hier, die das hören, ich weiß ja nicht, wie lange dieser Podcast existieren wird, hat die Corona-Zeit miterlebt, was es da an zusätzlicher Energie gefordert hat, Netzwerke zu pflegen, die dann auch teilweise eingebrochen sind bei vielen Menschen. Ich denke, das können wir ganz gut nachvollziehen. Zweitens, Hilfeerwartungen in sozialen Netzwerken, und hierin unterscheiden sie sich in zentraler Weise von professionellen Hilfesystemen, basieren auf reziproken Verhaltenserwartungen. Das heißt, die Hilfe wird auf Gegenseitigkeit geleistet. Es ist ungewiss, ob sich aus eingegangenen sozialen Beziehungen auf lange Sicht ein Ausgleich der aus ihnen resultierenden Unterstützungsleistungen und Hilfeverpflichtungen ergeben wird. Dies gilt insbesondere für weibliche Netzwerkangehörige. Von ihnen werden überdurchschnittliche Unterstützungsleistungen erwartet und sie sind auch in besonderem Maße dazu bereit, solche Leistungen zu erbringen. Ja, direkt mal zum letzten Teil. Das ist natürlich erstmal eine kritische Einordnung. Genau, das Bild von sogenannter weiblicher Arbeit, was ja dann auch oft so Fürsorgearbeit bedeutet. Auch damit haben wir uns schon intensiver auseinandergesetzt und würde ich jetzt nicht nochmal aufrollen, aber ich fand es wichtig, das hier trotzdem nochmal mit zu erwähnen, dass es auch da wieder einfach Unterschiede und Diskriminierung auch gibt. Genau, es geht also um reziproke Verhaltenserwartungen. Ja, ich leiste irgendwas in einem Netzwerk, in eine Beziehung, kann mir aber nie sicher sein, was und in welcher Form oder ob überhaupt das zurückkommt. Und das kann dann auch einseitig werden, das, was ich dann da reingebe quasi. Und das ist natürlich eine Belastung am Ende. Drittens, oft wird übersehen, dass ein enges und dicht geknüpftes soziales Netzwerk nicht nur eine große Unterstützungsressource ist, sondern zugleich auch ein Netz von Verhaltenserwartungen und sozialer Kontrolle. Das ist jetzt quasi genau das Gegenstück von dem zweiten Punkt. Angehörige von Unterschichtnetzwerken können so zum Beispiel einerseits auf die solidarische Unterstützung anderer Netzwerkmitglieder festzählen, andererseits werden auf diese Weise sowohl Verhaltensweisen als auch normative Orientierung verstärkt, die in der dominanten Kultur als abweichend bzw. negativ etikettiert werden. Auf diese Weise tragen soziale Unterstützungsnetzwerke zur Verfestigung benachteiligter Lebenslagen bei. Also, was soll das bedeuten? Angenommen, also Unterschicht ist jetzt natürlich kritisch zu betrachten, der Begriff, ja. Könnte auch Unterklasse sagen, ja, je nachdem, woran man sich da orientiert mit der Benennung. Es geht natürlich darum, dass ich dann sozusagen ein Netzwerk von gleichgesinnten oder eher gleichgesinnten Menschen habe. Und angenommen, ich befinde mich in einem Modus, wo ich auch vor allen Dingen für mich selber kritisches Verhalten oder ja, man kann auch sagen negatives Verhalten, wenn es mir auch selber schadet, einfach zeige aus unterschiedlichsten Gründen und auf ein Netzwerk treffe, das halt genau dieses Verhalten auch fördert und selber praktiziert, dann werde ich darin ja bestärkt durch mein Netzwerk und das kann natürlich dann dazu führen, dass ich das weiter anhaltend dann auch betreibe. Ja, ganz plakativ gesagt könnte man hier zum Beispiel von einer Suchtproblematik sprechen, ja, oder muss ja noch nicht mal Sucht sein, sondern einfach ein, ja, ein ungesundes oder auch unreflektiertes Konsumverhalten, was ja dann durch Menschen, die das ebenso tun, wo das vielleicht sogar so eine Art Gegenstand oder auch Identitätsmerkmal der Gruppe ist, wenn man sich dann trifft, dann kann es das ja verstärken und kann mich natürlich auch selbst dann schädigen. Das war jetzt drittens, genau, dann kommen wir jetzt zu viertens. Soziale Netzwerke sind in der Regel darauf angelegt, sich auch auf sozioökonomischer Hinsicht schichtenhomogen zu reproduzieren. Wenn wir jetzt wieder bei Schichten- oder Klassenbegriff. Hilfeleistungen in privaten Netzwerken überschreiten die Schichtengrenzen häufig nicht. Das heißt, der oder die Unterschichtangehörige hilft dem oder der Unterschichtangehörigen und mit der Mittelschicht oder Mittelklasse ist es dann genauso. Ja, das ist, nehmen wir uns da jetzt Marx oder Bourdieu oder Reckwitz ansehen mit ihren Klassenmodellen oder Schichtenmodellen, dann können wir das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, dass halt die Wanderung quasi zwischen den Schichten eher schwierig ist, ja, vor allen Dingen von unten nach oben, diese sogenannten Aufstiegschancen, was wir ja zurzeit in der Politik sehr massiv propagiert haben. Die sind da halt, ist irgendwie so ein sehr gefährliches Bild, weil das halt vielerlei gar nicht möglich ist. Ja, für jeden und jede Gewinnerin muss es immer zahlreiche Verlierer und Verliererinnen geben. Genau, und deswegen kann man davon ausgehen, dass sich diese Netzwerke eher in einer Klasse oder in einer Schicht jeweils befinden und darüber nicht hinausgehen und damit halt auch wieder diese Klassengesellschaft auch fördern und erhalten. Und letztens, besonders problematisch sind schließlich solche Hilfesituationen, in der eine Person dauerhaft auf Unterstützung angewiesen ist. Nicht nur, dass reziproke Verhaltenserwartungen nicht eingelöst werden können, sondern es droht auch eine Überlastung der primären Netzwerke. Also, das ist ja sowieso eine Falle in der sozialen Arbeit, in die wir tappen können, wenn wir da nicht geschult oder nicht reflektiert genug rangehen, dass es uns passieren kann, dass wir Menschen in eine Abhängigkeitssituation bringen zu uns oder zu unserer Organisation und sie damit dauerhaft in einer Abhängigkeit halten. Das bedeutet, sie sind dann dauerhaft auf Unterstützung angewiesen. Ja? Wenn ich einzelne Arbeiten wie Anträge ausfüllen, zum Beispiel immer für AdressatInnen oder KlientInnen übernehme und die da nicht mal mit reingucken oder so, sondern ich sie einfach nur damit entlasten möchte, dann werden sie immer und immer abhängiger davon, dass ich diese Anträge für sie ausfülle, da sie ja selber das gar nicht können oder auch vielleicht selber gar nicht auf andere Unterstützung das noch ausweiten können. Und genau die primären Netzwerke können halt vor allen Dingen dort überlastet werden, wo Menschen massiv Hilfe brauchen und die halt aus dem primären Netzwerk beziehen diese Hilfen. Ja, also ich weiß nicht, viele das von euch vielleicht auch kennen, also ich erlebe es zum Beispiel hin und wieder, dass ich privat auch in Situationen komme, wo ich auch quasi sozialpädagogisch oder sozialarbeiterisch handeln, argumentieren, intervenieren könnte und dann halt auch immer abschätzen muss, ob ich das jetzt tue. Weil in dem Moment, wo ich das tue, nehme ich quasi eine Rolle an und das kann ja auch sehr ungesund sein, wenn man aus dieser Arbeitsrolle überhaupt nicht mehr rauskommt. Und genau, da können halt dann primäre Netzwerke überlastet werden. Und diese Belastung müssen wir alle verstehen, wenn wir mit Netzwerken arbeiten wollen. Denn wir können immer davon ausgehen, ja, hier und dies und das und geh doch mal, pfleg doch mal das Netzwerk oder probier doch mal das oder jenes. Aber was das alles bedeutet, was da für Arbeit reingeht, was da auch für Gefahren mit verbunden sind, genau, das müssen wir berücksichtigen. Drittens, Strategien. Ist relativ einfach. Also, was gibt es für Strategien in der Netzwerkarbeit? Das sind klar die Erhaltung eines Netzwerkes, die Erweiterung von Netzwerken, also so eine quantitative Erweiterung, eine Redefinition des Netzwerks durch Vertiefung, also dann eine qualitative Erweiterung. Ja, wenn ich mir überlege, okay, das Netzwerk könnte sich anders definieren und eine andere Aufgabe, andere Zielstellung haben. Eine in Anführungszeichen Sanierung des Netzwerks, also eine radikale Veränderung der Netzwerkbeziehung, zum Beispiel durch notwendigen Kontaktabbruch. Ja, da sind wir jetzt zum Beispiel bei so, wenn wir jetzt wieder in diesem Suchtkontext bleiben, ja, wenn ich mich aus einer Sucht lösen möchte, dann ist es sehr, sehr hilfreich, den Kontakt zu Personen und Systemen abzubrechen, die halt von dieser Sucht beispielsweise betroffen sind. Und dann könnte eine radikale Veränderung der Netzwerkbeziehung damit einhergehen, weil wenn ich an einem Rädchen drehe, drehe ich ja meist an noch viel mehr mit. Und fünftens die Stärkung des Umfelds des sozialen Netzwerkes. Ja, also ein soziales Netzwerk ist ja nicht irgendwie eine Entität, die im leeren Raum existiert, sondern nach der Systemtheorie ist so ein soziales Netzwerk, ist dann halt ein System, umgeben von vielen anderen Systemen, mit denen das irgendwie verbunden ist. Ja, und das ist dann quasi das Umfeld. Und auch das kann ich ja stärken. Gott, ich weiß jetzt gerade gar nicht, kam mir gerade irgendwie in den Sinn, dass für irgendwelche, ich sag mal so Aufgaben, Lebensherausforderungen sind gerade so im Umfeld die Beziehung sehr wichtig, weil es da oft zu Möglichkeiten kommt, die es in den engeren Beziehungen weniger gibt. Ich glaube, das war zum Beispiel sowas wie Ja, bei der Jobsuche oder sowas. Ja, aber bin ich mir jetzt nicht sicher, aber irgendwas war da mit so eher den lockereren Beziehungen am Rande oder außerhalb des primären Netzwerks. Genau, dann sind wir schon bei viertens, bei den Prinzipien der Netzwerkarbeit. Das ist jetzt so ein bunter Mix aus beiden Literaturen, die ich genutzt habe. Genau, gehen wir die einfach mal durch. Also die Grundlage ist überhaupt erstmal ein gemeinsam erarbeitetes Ziel oder mehrere. Die können informell oder vertraglich festgehalten werden, aber alle Netzwerkmitglieder sollten sich damit identifizieren. Ich denke, das ist auch klar, hatten wir schon in vielen anderen Kontexten, dass wir ja nicht irgendwelche Ziele vorgeben, sondern alle, die an einem Ziel arbeiten, müssen dieses Ziel im besten Fall mit erarbeitet haben, aber sich diesem auch verschreiben. Es braucht flache Hierarchien und transparente Kommunikation. Ja, lasse ich mal so stehen. Die Kontrolle über das gemeinsame Wirken wird über ein gemeinsames Gremium, wie zum Beispiel eine Steuerungsgruppe, geregelt. Das heißt, die Verantwortung wird dezentralisiert. Und da kommen wir dann noch beim nächsten Punkt, bei Aufbau von Netzwerkstrukturen zu, gucken wir uns noch drei Steuerungsmodelle an. Dann sind von ressortübergreifender Zusammenarbeit gekennzeichnet. Die können halt zeitlich begrenzt oder auch unbefristet sein, ja, aber es ist halt immer dieses übergreifende Zusammenarbeiten. Die AkteurInnen bleiben autonom, also sie bleiben trotzdem sichtbar als Einzelpersonen mit ihren einzelnen Bedürfnissen, mit ihren einzelnen Rechten, ist auch klar soweit. Also, na, was heißt es klar soweit? Ich denke, das kann schnell mal verschwimmen, aber uns geht es ja in der sozialarbeiterischen Praxis immer noch um den einzelnen Menschen. Die kontinuierliche Verständigung und Konsensbildung ist klar in einem sozialen Netzwerk. Der Einsatz von Projektmanagement-Methoden ist jetzt, ja, kann man so reinschreiben, weiß ich nicht, bin ich mir gerade nicht so sicher, war halt in der Literatur so zu finden. Ich kann es nachvollziehen. Projektmanagement, also gerade die jetzt genau in dem Studiengang, in dem ich auch war oder noch bin, die werden das vielleicht eher nachvollziehen können. Es gibt da halt Methoden, aber gerade diese Projektmanagement-Methoden, ja, ich denke, da kommt viel eh aus der Gruppenarbeit, aus der sozialen Arbeit, wurde dann für Management irgendwie umgebaut und ja, also man, ja, weiß ich nicht. Genau, weiß ich jetzt zu wenig drüber, aber ist jetzt einfach so ein Gefühl, was ich dabei habe. Die Sicherstellung einer zielgerichteten und ergebnisbezogenen Kommunikation. Ja, kommt drauf an, was es für ein Netzwerk ist, denke ich, aber ja, natürlich sollte die Kommunikation auch irgendwie so klar sein, dass es nicht ständig zu Missverständnissen kommt. Ja, hier kommen wieder unsere Kommunikationstheorien aus dem ersten Semester zum Einsatz. Bereitstellung zeitlicher, finanzieller und sozialer Ressourcen und fachliches Know-how der AkteurInnen ist, denke ich, klar. Na, wir haben uns die Belastung angesehen, was wir alles da reingeben müssen. Und fachliches Know-how, je nach Ziel, ist ja natürlich großartig, vor allen Dingen, was dann wirklich auch fachliches Know-how über Netzwerke angeht. Der Aufbau des Netzwerks kann über Erfolg des Netzwerks entscheiden. Ja, ist auch klar, also was für eine Art von Netzwerk das wird, ist halt dann auch immer die Frage, ist das das richtige Netzwerk für das, was wir mit dem Netzwerk erreichen wollen? Dann der Subjektstatus der Betroffenen ist zu wahren. Das ist jetzt wieder eigentlich dasselbe wie mit der Autonomie oben, ne? Das schließt halt auch ein, dass die Betroffenen über das Verfahren und die möglichen Konsequenzen aufgeklärt werden. Sind wir wieder bei der Transparenz. Und dass zuerst nach dieser Aufklärung ein Einverständnis eingeholt wird, das sie selbstverständlich verweigern können. Genau, das ist das mit der Autonomie. Die Dokumentation von Befunden der Netzwerkanalysen im Rahmen der Aktenführung braucht auch die Zustimmung der Betroffenen. Ist auch klar. Die SozialarbeiterInnen müssen den Betroffenen die kontrollierenden Anteile ihrer Tätigkeit unaufgefordert offenlegen. Na, wir nehmen ja oft einfach eine kontrollierende, ja, wir haben kontrollierende Anteile in der Netzwerkarbeit und die machen wir natürlich transparent, so wie alles andere auch. Das Recht auf Eigensinn legt halt die Haltung nahe, die durch eine möglichst große Zurückhaltung in Bezug auf die eigenen Wertmaßstäbe dann vertreten wird. Ist, denke ich, auch klar. Es geht ja nicht um uns, es geht um das soziale Netzwerk. Und jede oder jeder Sozialarbeiter, KundInnen sollte sich bewusst sein, dass soziale Netzwerke persönliche Ressourcen für KlientInnen oder AdressatInnen darstellen, deren Substanz durch inadäquate Intervention zerstört oder gar in das Gegenteil verkehrt werden können. Ja, das muss uns bewusst sein. Wir können da auch eine Menge falsch und kaputt machen und letztendlich einer Person schaden, wenn wir halt nicht wissen, wie wir mit Netzwerken umgehen können. Und genau deswegen gibt es ja auch dieses Modul und reden wir über das alles, damit wir halt eine Ahnung von Netzwerken haben. Und natürlich reicht auch dieser Podcast wie immer hier nicht zu. Ja, wenn ich wirklich in eine Netzwerkarbeit gehen möchte, dann muss ich mich dann natürlich belesen, vielleicht sogar schulen lassen. Punkt 5, der Aufbau von Netzwerkstrukturen. Ja, in so informellen Netzwerken, die sich halt ergeben, da fehlt oft eine Steuereinheit. Also es ist nicht natürlich gegeben, dass irgendwie irgendwas dieses Netzwerk steuert. Und da gibt es jetzt verschiedene Steuerungsmodelle. Es gibt wahrscheinlich mehr, aber die drei waren in der Literatur. Da haben wir erstmal die Koordinationsstelle. Das ist wirklich so ein absolutes Minimalkonzept. Das ist eher für so kleine und zeitlich befristete Netzwerke gut. Bedeutet, es gibt wirklich nur so eine Orga-Aufgabe sozusagen. Da laufen Informationen zusammen, werden wieder rausgegeben, vielleicht mal irgendwie Termine festmachen und sowas. Also wirklich so eine Unterstützung, vielleicht auch mal eine Moderation oder so, könnte ich mir darunter vorstellen. Dann gibt es die, auch in Anführungszeichen, Clearing-Stelle. Das ist eine herausgehobene, aber neutrale Stellung mit einem eigenen Auftrag. Also geht es nicht so um eine reine Unterstützung, sondern diese Steuerung hat einen eigenen Auftrag und könnte so eine Schieds- oder Entscheidungsstelle auch sein, zum Beispiel auch für Schlichtungen oder auch mal, ja, also ich verstehe es auch so, dass die dann einer Seite zum Beispiel Recht geben könnte oder irgendwelche Entscheidungen durchdrücken könnte. Und dadurch gibt es halt eine Machtasymmetrie. Na, muss man sich dann angucken, wann oder ob überhaupt sowas sinnvoll ist. Und dann gibt es den runden Tisch, den bestimmt viele kennen. Ist auch so für kleine, übersichtliche Netzwerke eher geeignet. Das ermöglicht halt gleichberechtigten und demokratischen Arbeits- und Diskussionsprozess. Ich denke, das ist uns allen klar. Da haben alle die gleiche Stimme. Natürlich, wenn das dann wenig koordiniert oder gar nicht koordiniert oder moderiert wird, können sich natürlich wieder so Machtunterschiede auch ganz, ganz ohne direkte Kontrolle zeigen, indem zum Beispiel die männlich gelesenen Personen deutlich mehr Redeanteil haben als alle anderen. Das könnte so passieren, was dann halt durch eine ausgleichende Macht quasi, wo dann interveniert werden könnte. Und der Nachteil an so runden Tischen ist natürlich, dass das in ewig langen Diskussionen oft sich ausgestaltet oder man sich dann da drin wiederfindet und man halt auch damit klarkommen muss, dass es nicht immer zu Ergebnissen führt. Genau, das wären so drei Aufbau, also zum Aufbau von Netzwerkstrukturen wären das so drei Steuerungsmodelle. Jetzt sind wir bei sechstens, bei den Techniken. Und da kann man erstmal sagen, können wir in drei Gruppen unterteilen. Das ist einmal die Netzwerkdiagnostik, das ist die Netzwerkintervention und die Evaluation. Ich denke, das ist klar, ne? Wir müssen uns das angucken und verstehen, dann müssen wir irgendwas tun und am Ende müssen wir gucken, wie hat sich das ausgewirkt, was wir da getan haben. Genau, und zur Netzwerkintervention und zur Evaluation kann man sagen, das sind so individuums- bzw. gruppenzentrierte Beratungstechniken beispielsweise. Auch Moderationsmethoden, Techniken und Strategien der Selbst- und Fremdevaluation kommen hier dazu. Ja, das könnte so Training von Hilfesuchverhalten sein, Strategien lokaler Vernetzung, HelferInnenkonferenzen, Netzwerkberatung, Netzwerkkonferenzen, Unterstützung der Organisation von BürgerInneninteressen, Unterstützung von Selbsthilfegruppen. Genau, und zu den Einzelnen, wenn ihr da genauer was drüber wissen wollt, ich denke, das findet man ganz gut, wenn man danach einfach mal recherchiert. Und in der Netzwerkdiagnostik, also das, was wir am Anfang tun, haben wir so Techniken der Soziometrie. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Da könnt ihr gern in die Folge das Soziogramm reinhören. Da haben wir über, ich glaube, so ungefähr 2 Stunden, habe ich da mit Johannes zusammen Soziometrie und das Soziogramm sehr stark beleuchtet. Soziogramm ist auch wirklich eine Methode oder Technik, ganz essentiell in der Netzwerkarbeit. Genau. Hört euch das einfach an, wenn ihr da Bock drauf habt. Dann gibt es noch so das sogenannte Netzwerkbrett oder auch die Netzwerkethnographie. Wie gesagt, will ich jetzt nicht noch breiter drauf eingehen, könnt ihr euch gern selbst anlesen. Und jetzt sind wir schon beim letzten Punkt, bei Punkt 7, die Erfolgsfaktoren der Netzwerkarbeit. Ja, genau. Also was, für die Evaluation ist das ja auch spannend, ne? Was ist, was sind so Elemente oder Eigenschaften, die so eine Netzwerkarbeit haben sollte, die eher auf den Erfolg hinweisen? Natürlich, als allererstes hatten wir vorhin auch schon die gemeinsamen Ziele und Visionen. Ja, die Zielformulierung ist unglaublich wichtig für die Evaluation, weil je besser, konkreter die Zielformulierung ist, umso besser kann ich evaluieren, hat denn das geklappt oder nicht. Dann die Bereitschaft und Fähigkeit zum Perspektivwechsel, ne, ist natürlich super wichtig. Klar, es geht ja nicht nur darum, irgendwie zu überzeugen und das, was ich von vornherein mitbringe, das möglichst durchzubringen, sondern es geht ja darum, auch andere Perspektiven kennenzulernen und auch von der, die eigene Meinung, Weltsicht immer wieder ein bisschen ändern zu können. Die Bereitschaft zur Innovation. Natürlich muss ich Neues zulassen und auch da irgendwie Energie reingeben, auch bereit zu sein, irgendwie Kraft, Zeit, Ressourcen aufzuwenden, um Neues auszuprobieren, was vielleicht auch scheitern kann. Dann das gegenseitige Vertrauen. Ist ja auch logisch, ne? Nicht der Aufbau intensiver persönlicher Beziehungen, sondern die Verlässlichkeit, dass eigene Vorleistungen durch die andere Seite nicht ausgenutzt werden, ist hier wichtig. Ja? Es geht hier nicht um so eine, so eine persönliche Beziehung eben, sondern wirklich, okay, wir haben ein Ziel und damit, da möchten wir irgendwas erreichen und deswegen möchte ich natürlich, dass wenn ich was reingebe, dass das nicht von anderen ausgenutzt wird. Dann das sogenannte Gewinner-in-Prinzip, also wir streben nur Win-Win-Lösungen und Situationen an. Ja, das hatten wir bei, auch im vierten Semester schon. Ja, ich glaube, bei der Mediation hatten wir da schon mal was zu. Also wenn euch das noch mehr interessiert, könnt ihr da mal reinhören. Regelmäßige Kontaktpflege und Kommunikation für die interne Kommunikation. Logisch, ne? Dass auch dass transparente Kommunikationswege und Strukturen genutzt werden, dass es nicht immer so Absprachen unter Einzelpersonen gibt, die dann von anderen nicht einsehbar sind und sowas. Und auch regelmäßige Arbeitstreffen. Und natürlich auch die gemeinsame Kommunikation nach außen, also dass es nicht irgendwie auch ein, zwei Leute machen und dann selber entscheiden, was sie immer so rausposaunen, sondern dass sich wirklich alle zusammen damit auch identifizieren können, was jetzt beispielsweise in der Öffentlichkeitsarbeit nach außen kommuniziert wird. Genau, so viel zur Netzwerkarbeit. Ganz schön dicker Brocken. Wird nicht in allen Arbeitsfeldern eine große Relevanz haben, denke ich. In meinem derzeitigen Arbeitsfeld, so in der mobilen Jugendarbeit, kann ich damit auf jeden Fall einiges anfangen. Ob das jetzt wirklich nur so Gruppenarbeit mit jungen Menschen ist oder auch wirklich in die Gemeinwesenarbeit, in die Vernetzung dann reingeht. Da kann man doch einiges mitmachen mit dem Wissen. Ja, hier auch nochmal die Einladung an unseren Discord-Server. In der Podcast-Beschreibung findet sich auch der Link. Da könnt ihr einfach an unserem Discord-Server teilhaben, euch einfach dabei sein, mit diskutieren, euch beteiligen und ganz, ganz viel nutzen, was es da schon gibt an Informationen. Auch die Zusammenfassungen der Folgen sind da immer als PDF hinterlegt und so weiter. Genau, dann, wie immer, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Schau dir deine Freunde gut an. Wer's ehrlich mit dir meinen kann, sonst siehst du vielleicht eines Tages noch ein. Du bist auf der Welt ganz allein.